Hallo und herzlich willkommen zum Infomagazin am 6. September 2019. Heute im Studio die Maike. Ihr seid bei Radio Dreieckland auf der 102,3 MHz oder im Livestream auf www.rdl.de. Unsere Themen heute: die Ökonomie der Medien, Konzentrationsprozesse der Medien in Deutschland mit dem Auftrag des Instituts für sozialökologische Wirtschaftsforschung e.V. Ein Team von der Wirtschaftsuniversität Wien und der Universität Linz untersucht. Zehntausende tödliche Erkrankungen auf Zuckerrohrplantagen. Neue Studie sieht in Glyphosat und Paraquat die Ursache für verbreitete Niereninsuffizienz. Alltag auf dem Stühlinger Kirchplatz. Racial Profiling. Waldbrände im Amazonas-Regenwald. Das Mercosur-Freihandelsabkommen ist ein Treiber für die Zerstörung des Waldes. Amtsgericht hält friedliche Blockade, die Aufmarsch der Pius-Brüder etwas verzögert, für grobe Störung. Und ein Beitrag von der Our Voice-Redaktion über fremdenfeindliche Gewalt in Südafrika. Die GEMA-freie Musik kommt heute von Oneste P. aus der Ukraine. Der ganze Aufwand wegen ein paar Gramm Hasch. Derzeit wird in Freiburg der Stühlinger Kirchplatz komplett umgestaltet, es werden Bänke demontiert und Büsche zurückgeschnitten. Ein Gesprächsfetzen von einer Passantin aufgeschnappt war, als sie an unseren ReporterInnen, die bei einer großen Polizeirazzia am vergangenen Dienstag zugegen waren, war bezeichnet. Also Sicherheit vermittelt mir das jetzt nicht, sagte sie. Im Zuge des Großeinsatzes erhielten auch drei Radio Dreieckland-JournalistInnen Platzverweise. Eine Reportage von unserer Kollegin Sonja.
Ah, da hinten sind auch, dann machen die jetzt auch eine Razzia wieder, gucken wir uns alles voll. Dann seid ihr jetzt am
Puls der Zeit. Ja. Oh nee. Ja, gut, dann beobachten wir das jetzt mal.
Am Dienstag, den 3. September, fand erneut ein Großeinsatz der Freiburger Polizei auf dem Stühlinger Kirchplatz statt. Die Polizei stürmte den zu dem Zeitpunkt relativ leeren Park von den beiden Hauptzufahrten kommen mit 5 Wannen und 4 Streifenwagen. Sie brachten ihren Hund und ihren Pressesprecher mit. Außerdem war eine Drohne im Einsatz. Schätzungsweise 40 BeamtInnen befanden sich stundenlang auf dem Kirchplatz. Der Polizeisprecher erklärte, der Einsatz fände zur Bekämpfung der Drogenszene statt. Auf die Anfrage von Radio Dreieckland, ob Drogen festgestellt werden konnten, hat die Polizei Freiburg bisher noch nicht geantwortet.
Wir sind hier gerade am Stühlinger Kirchplatz. Es sind etwa 5 Kastenwägen angefahren und noch 3 Streifen. Aus den Kastenwägen schreiten gerade Polizistinnen aus und bewegen sich auf dem Weg zur Kirche zu. Dort sitzt eine Gruppe von Menschen, die alle schwarz sind. Scheint also ein typischer Fall von Racial Profiling zu sein.
Vor allem Menschen mit schwarzer Hautfarbe wurden kontrolliert. Dabei erhob einer der Betroffenen die Stimme und rief, dass dies gegen seine Würde verstoße. Er regte sich über die rassistische Kontrolle auf. Drei PolizistInnen packten ihn und drückten ihn gewaltsam zu Boden. Er wurde abtransportiert.
Hey, lassen Sie den Mann in Ruhe, das ist überhaupt komplett unverhohlen.
3 RDL-ReporterInnen erhielten ebenfalls Platzverweise. Sie waren zuvor dabei gewesen, die Leute im Park nach ihrem Befinden zur gesteigerten Polizeipräsenz zu befragen. Hier die wenigen Eindrücke, die sie vor ihrem Verweis sammeln konnten.
Also ich komme halt als Mutter her mit meinen Kindern. Ich glaube, dass die Menschen, die als zwischen Gänsefüßchen Bedrohung wahrgenommen werden. Also ich finde nicht, dass die eine Bedrohung darstellen. Aber ich kann das nur aus meiner Perspektive sagen. Und also mich stört das nicht, wie die Zusammensetzung hier ist. Ich finde es eher schön, dass Platz halt für alle ist. Und deswegen würde ich auch einfach immer hierher kommen. Also ich habe noch nichts erlebt, wo ich gedacht habe, boah, das geht gar nicht, ich will nicht mehr hin. Aber ich glaube, das ist generell das Problem. Und das hat überhaupt gar nichts mit dem Platz zu tun und auch nicht mit den Menschen, sondern wenn man als Frau irgendwo abends rumläuft. Und das ist aber sehr heterogen, das Problem oder die Personen, die das Problem darstellen. Also das sind halt alle möglichen Menschen. Und deswegen finde ich jetzt nicht, dass der Stübinger Kirchplatz in irgendeiner bestimmten Weise besonders unangenehm wäre.
Habt ihr die Razzia hier vor einem Monat mitgekriegt?
Nee, wir sehen nur manchmal, also weil wir sind halt jeden Tag hier und dann auch samstags, wenn Markt ist. Und da haben wir so den Eindruck, dass die Polizei so symbolisch eingreift und die Leute sehr willkürlich rausnimmt. Und ich empfinde das schon fast als Demütigung verschiedener Personen, die willkürlich herausgenommen werden und vor aller Augen durchsucht werden. Das, glaube ich, finde ich nicht so gut, aber ich denke, dass es eine Strategie ist, um auf eine Antwort auf das Bedürfnis zu finden, was ja auch in den letzten Wahlen so stark vor allem, also ich habe jetzt das CDU-Plakat vor Augen, wo der Stübinger Kirchplatz, wie wir ihn kennen, wenn wir über die Fahrradbrücke gehen, man sieht ihn und dann stand irgendwie mehr Sicherheit für Freiburg. Und das war dann explizit irgendwie auf diesem Park. Und ich finde mehr Sicherheit, also ich finde zum Beispiel das in der Innenstadt, wenn irgendwie Freitagabends alle betrunken sind, finde ich das total gut, dass da also halt Polizei ist, die gucken, dass Leute, die da gehen und stehen, nicht von irgendwelchen Menschen angegriffen werden oder angepöbelt, die nicht mehr bei sich sind. Aber das ist eben auch ein Problem, was halt Leute betrifft, die getrunken haben, und das ist weniger spezifisch auf irgendeine ethnische Gruppe oder irgendein Geschlecht zurückzuführen. Also ich habe, glaube ich, ein zwiespältiges Verhältnis dazu, weil ich das unfair finde gegenüber von den Personen, die betroffen sind, aber ich denke, dass es strategisch einfach ist, um dieses Bedürfnis nach Sicherheit oder die angebliche Gefahr irgendwie. Also zu sagen, wir reagieren als Stadt auf dieses Bedürfnis.
Was gefällt dir an diesem Platz?
An diesem Platz, ja, weil es ruhig, ruhiger und ja, gefällt mir schon. Ich brauche Ruhe auch immer. Und dann, ja, ich bin mit meinen Freunden, bringe was zum Essen hier und dann ein bisschen Zeit und dann nach Hause.
Von was brauchst du Ruhe?
Ich krieg die Medizin, okay, und als ob ich krank und ja, Depression, sowas. Dann kann ich mit zu vielen Leuten, also ein Camp, wo dem viele Asylbewerber und viele Probleme dort, ja.
In letzter Zeit ist hier ja super viel Polizei auch unterwegs. Hast du das wahrgenommen und wie findest du das?
Ja, kein Problem. Die Polizei macht eher Arbeit auch. Also wir sitzen hier genug und kann nichts.
Kannst du ihn mal fragen, wie er das hier wahrnimmt? Wie ihm der Platz gefällt?
Gefällt mir gar nichts.
Wieso nicht?
Alles schlecht. Hier viele Politik und viel Stress und keine Freiheit. So.
Ein Gesprächsfetzen, der von einer Passantin aufgeschnappt wurde, die an unseren Reporterinnen vorbeilief, ist bezeichnend. Zitat: Also Sicherheit vermittelt mir das jetzt nicht. Zitat Ende. Eine weitere Anwohnerin betonte, sie findet es schade, dass in den Medien ein solch negatives Bild von einem lebendigen Park vertreten werde. Auf dem Stühlinger Kirchplatz seien vor der gesteigerten Polizeipräsenz vor allem viele Familien und Kinder mit großen Picknicks anzutreffen gewesen. Die Passantin wollte nicht aufgezeichnet werden. Unsere drei Platzverwiesenen sind drei von insgesamt sehr wenig weißen Personen, die kontrolliert wurden. Wahrscheinlich wurden sie auch nur deshalb kontrolliert, weil sie an eine rassistisch anmutende Kontrolle von 7 Männern auf einer Mauer rangetreten waren und den Betroffenen ihre Hilfe angeboten hatten.
It's tricky to count the same. It's tricky to want to complain. of the game.
Fremdenfeindliche Gewalt in Südafrika. Am 2. September erlebten viele Menschen in Johannesburg, die größten Stadt in Südafrika, und anschließend in Pretoria, die Hauptstadt, eine neue Welle fremdenfeindlicher Gewalt und Plünderungen. Dies führte zu mehreren Verhaftungen. Viele Stunden lang verbrannten und durchsuchten Hunderte von Menschen, oft mit Knüppeln und Steinen bewaffnet, Läden in mehrere Straßen im Zentrum von Johannesburg, eine armen Gegend, die regelmäßig unsicher ist. Armand Mushu, ein Kameruner, der seit 2011 in Johannesburg lebt, in Südafrika studiert hat und jetzt dort arbeitet, hat das Ganze nicht selbst erlebt. Er erzählt uns aber, in welchem Viertel das Ganze stattgefunden hat.
Es passiert mehr in Vierteln wie Germiston, Malwe, Viertel, die von ausländischen schwarzen Menschen bewohnt sind, die kleine Läden haben. An anderen Orten ist alles normal.
Die Polizei intervenierte mit Tränengas und Plastikgeschossen, um Randalierer zu zerstreuen. Die Unruhen begannen am Sonntagabend nach dem Tod von 3 Menschen im ungeklärten Feuer eines Gebäudes in der Innenstadt, bevor sie sich auf andere Teile der Stadt und Pretoria etwa 60 Kilometer ausbreiteten. Für Armand Mushu hat das Ganze sogar noch länger angefangen.
Das hat eigentlich schon seit 2 Wochen angefangen. Die waren von einigen Äthiopiern wurden beschlagnahmt. Sie haben sich gewehrt, indem sie der Polizei Steine geworfen haben. Die südafrikanischen Bürger haben sich also geärgert, dass sie nicht nur in ihr Land kommen und ihnen die Arbeit wegnehmen, sondern auch auf ihre Polizisten losgehen.
In der Hauptstadt wurden nach lokalen Medienberichten abends mehrere Geschäfte von ausländischen Inhabern verbrannt. Die Polizei teilte mit, dass sie am Montag mindestens 70 Menschen in Johannesburg, einziger Megacity, festgenommen haben. Sie berichten auch von der Ermordung eines Zivilisten unter Umständen, die noch unklar sind. Südafrika ist ein regelmäßiger Schauplatz städtischer Gewalt, die sich häufig gegen Einwanderer richtet. Die Einheimischen werfen den Einwanderern vor, dass sie für die Schwierigkeiten der Wirtschaft und die Arbeitslosigkeit vielen verantwortlich sind. Armand Mushu betont.
Für mich persönlich ist es frustrierend, aber man muss auch verstehen, woher das Problem kommt. Wir Ausländer machen auch manchmal Sachen, die nicht gut sind. Aber das gibt es in jedem Land. Aber sie nehmen das so schlecht, dass ein Ausländer in ihren Viertel kommt, dort einen Laden aufmacht und dann keine loyale Konkurrenz macht. Das heißt, wenn das Brot normalerweise 100 Franc kostet, verkauft es der Ausländer für 95 Franc. Dann gehen natürlich alle dahin kaufen, wo es billiger ist. Aber ich denke, dass die Lösung wäre, solche Sachen zu regulieren. Wie gesagt, ich persönlich erlebe keine direkten oder physischen Angriffe, außer ab und zu mal komische Bemerkungen bei der Arbeit. Aber man fühlt sich schlecht, wenn ein Freund, der einen kleinen Laden hat, einen anruft und sagt, dass er seit langem nicht mehr zu seinem Laden gegangen ist, weil er Angst hat, dass er zerschlagen oder verbrannt wird von den Südafrikanern. Dabei muss diese Person von irgendwas leben und vor allem die Miete für diesen Laden bezahlen und sich ernähren können. Es ist frustrierend.
Weitere schwerwiegende Vorfälle wurden am Montag im Rest des Landes im Zusammenhang mit einem umstrittenen Streik südafrikanischer Lkw-Fahrer gemeldet, die den zunehmenden Einsatz ihrer Arbeitgeber gegenüber Ausländern anprangen. Berichten zufolge nahm die Polizei allein in der Provinz KwaZulu-Natal im Nordosten mindestens 20 Personen fest, nachdem mehrere Lastwagen verbrannt worden waren. Fern- und Kraftfahrer haben auch Straßen um die zweitgrößte Stadt des Landes, Kapstadt, blockiert und riesige Staus verursacht. Seit mehr als einem Jahr nimmt die Wut im südafrikanischen Straßenverkehr zu und nationale Fahrer verurteilten das Gewicht ihrer ausländischen Kollegen, die oftmals ohne Papiere und weniger bezahlt sind als sie. Diese Wut, die eindeutig gegen Ausländer gerichtet ist, hat seit Anfang letzten Jahres zum Tod von Dutzenden ausländischer Fahrer geführt, berichtete letzte Woche die NGO Human Rights Watch. Allerdings sind auch viele Südafrikaner entsetzt gegenüber, was in ihrer Heimat passiert. So auch Lerato Piri, Our Voice-Mitglied.
There's quite a number of South Africans who are totally against this. And so the web becomes much more entangled. So we have like
viele SüdafrikanerInnen sind gegen das, was passiert. Und so werden wir noch mehr getrennt. Es gibt SüdafrikanerInnen, die dagegen sind, dass Menschen anderer afrikanischer Länder in Südafrika leben. Dann sind SüdafrikanerInnen auch geteilter Meinung. Es gibt die, die sagen, die Ausländer sollen raus. Und die anderen, die sagen, aber das sind AfrikanerInnen, das sind unsere Geschwister. Wir sollten unsere Energie gegen anderes wenden. Aber das sieht niemand momentan. Aber ich denke, das sollte auch betont werden. Es gibt eine große Zahl an SüdafrikanerInnen, die dagegen sind. Aktuell kämpfen alle nach dem Motto Stop Xenophobia.
Totally against this. And right now, as we speak, what is the trending topic right now is say no to xenophobia.
Für Lerato liegt das Problem eher an der Regierung, die dadurch ein Ablenkungsmanöver versucht und die richtigen Probleme der Südafrikaner damit verdeckt.
There is also a bigger picture in that strategy of divide and rule has never stopped.
Es gibt ein größeres Problem. Es gab immer Strategien, um Menschen zu teilen, und diese haben noch nicht aufgehört. Wir haben eine Krise in Südafrika. Wir haben einen Präsidenten, der seine Leute verraten hat. Vor kurzem kam an die Öffentlichkeit, was er getan hat in den letzten Wochen und Monaten. Die nationale Berichterstattung sprach über ihn. Er macht Geschäfte mit europäischen Gruppen. Er bekommt Geld, um vieles zu machen, zum Beispiel um Chaos zu verursachen. Jetzt haben wir dieses Chaos, diese fremdenfeindlichen Angriffe, und währenddessen werden unsere Ressourcen ausgebaut. Geplündert. Also wurde jetzt die Aufmerksamkeit der Menschen vom Präsidenten zu diesen fremdenfeindlichen Angriffen gelenkt. Dieser ganze Prozess des Chaosstiftens wurde schon immer von großen Mächten benutzt.
It's not something new. This whole system of creating chaos has been happening, has been used by the superpowers for the longest time.
Auch für Armand Mouchou kann eine Lösung nur von der Regierung kommen.
Bis jetzt kamen immer nur ein paar Polizisten, die versucht haben, das Ganze zu beruhigen. Nichts weiter. Ich denke, wenn sich der Präsident am Sonntag schon geäußert hätte, wäre die Sache am Montag und Dienstag nicht weiter eskaliert. Aber wenn nur ein Bürgermeister ein paar Polizisten in ein Viertel schickt, um für Sicherheit zu sorgen, reicht es nicht aus. Wenn die Polizisten in ein Viertel kommen, gehen die Menschen dann in einen anderen. Die Regierung muss einige Lösungen finden.
Jetzt können wir nur noch hoffen, dass sich die Situation beruhigt.
Ein Beitrag von der Our Voice Redaktion von unserer Kollegin Rüfi. Konzentrationsprozesse der Medien in Deutschland hat im Auftrag des Instituts für sozial-ökologische Wirtschaftsforschung e.V. ein Team von der Wirtschaftsuniversität Wien und der Universität Linz untersucht. Mit anderen Worten, es geht um Wirtschaftsinteressen und Medien. Radio Dreieckland sprach mit Henrik Theine und Daniel Grabner, die beide an der Erstellung der Studie beteiligt waren.
Grundsätzlich geht die Studie mal von der Beobachtung aus, dass es zwar sehr viele unterschiedliche TV-Sender gibt, unterschiedliche Radiosender, Zeitungen, Zeitungsartikel. Also vordergründig ist man mit einer Vielfalt von Medien-Outlets sozusagen konfrontiert oder sieht sozusagen unterschiedliche Angebote. Aber wenn man ein bisschen dahinter guckt, gibt es einige Großunternehmen, Medien, die viele von diesen unterschiedlichen Zeitungssendern, Radiosendern, Zeitungen eben besitzen, über die einzelnen Medienmärkte hinweg. Das war sozusagen so ein bisschen der Ausgangspunkt der Studie. Und dann haben wir uns vor allem zwei Aspekte angeguckt. Einmal die Konzentrationstendenzen, also wie über unterschiedliche Medienmärkte hinweg einzelne Konzerne eben die Medienmärkte dominieren. Und dann eben die Besitzverhältnisse dahinter, also wem gehören eigentlich diese Medienkonzerne.
Können Sie da ein paar Beispiele nennen?
Das sind die typischen Mediengroßkonzerne, die man auch vielleicht ein bisschen kennt. Also einerseits Bertelsmann, ProSieben, Sat1, RTL, das ist eben so ein großer Medienkonzern. Dann gibt es die Axel Springer AG, wo die Bild-Zeitung dazu gehört, und so einzelne große Medienkonzerne.
Und die Konzentration, wenn ich das richtig verstehe, hat zugenommen in den letzten Jahren.
Also hinsichtlich der Konzentration im Medienbereich muss man ein bisschen differenzierter vorgehen und die Entwicklung an sich ist auch ein bisschen vielschichtiger. Zum einen haben wir schon relativ hohe Konzentrationsverhältnisse in allen Teilmärkten in Deutschland. Also sei es jetzt bei Zeitungen, sei es jetzt im Fernsehen oder mittlerweile, was das Angebot im Internet anbelangt. Aber wir sehen dann doch unterschiedliche Entwicklungen und wir sehen auch, dass wir gewisse Entwicklungen eben nicht sehen können, weil die Datenlage relativ miserabel ist. Also gerade bei Zeitungen müssen wir leider uns eingestehen, dass wir gerade so regionale Monopole oder monopolhafte Geschichten nicht gut darstellen können, weil wir diese regionalen Daten nicht haben. Es zeigt sich dennoch, wenn man sich einfach nur anschaut, dass Zeitungen eben sterben, was ein allgemeiner Trend ist, dass eben eine gewisse Vielfalt eingeschränkt ist oder sich zurückentwickelt. Und was sich auch noch zeigt, ist eigentlich, dass es nicht so eindeutig ist, wer jetzt wirklich davon profitiert, weil auch große, riesengroße Konzerne wie der Springer Verlag zum Beispiel jetzt nicht einfach sich mehr und mehr Titel aneignen, sondern auch teilweise strategisch Titel weiterverkaufen an andere regionale Zeitungsplayer zum Beispiel. Also es ist eine relativ differenzierte Geschichte, die hier abläuft, die man leider nicht gut in ein paar schnellen Bullet Points abhandeln kann.
Welche Rolle spielt da der technische Wandel, die neuen Medien?
Eine große Rolle. Also wir sind jetzt etwas vorsichtig und wollen nicht in sozusagen einen technologischen Determinismus hineinkippen, dass jetzt Technologie alles erklärt. Aber gerade Digitalisierung und gerade diese Umwälzungen, die durch das Internet am Werbemarkt passiert sind, da ist einiges Massives passiert. Also Zeitungen zum Beispiel leiden nicht wirklich darunter, dass diese sogenannten Classified Ads, das sind zum Beispiel Einschaltungen für Immobilienverkäufe oder Jobanzeigen, die früher einen relativ großen Anteil an den Werbeeinnahmen von Zeitungen ausgemacht haben, halt immer mehr ins Internet abgerückt sind. Und das kann man dann Zeitungsmarkt sehr massiv beobachten, wie der an Einnahmen verloren hat, wie in weiterer Folge auch Qualität zurückgegangen ist und die Auflagen natürlich zurückgegangen sind. So hier hat man halt einen zentralen Aspekt, wo man wirklich mit dem Finger auf technologischen Wandel drauf zeigen kann. Aber technologischer Wandel drückt sich natürlich auch in anderen Aspekten aus, wie zum Beispiel das Aufkommen dieser großen Social-Media-Konzerne oder auch von Plattformen, wie zum Beispiel YouTube, Facebook, die eigentlich, also hier nimmt dieser technologische Wandel eine komplett neue Qualität an, nicht nur andere Quantität, sondern wirklich Qualität, dass da komplett neue Akteure am Feld sind, die jetzt auch nicht mehr deutsche Player sind, sondern wirklich auch internationale Player, die auch in Sachen Regulation oder Besteuerung natürlich nicht mehr so leicht mit denen zu hantieren.
Nun, Sie haben das gerade qualitative Veränderung angesprochen. Wenn ich es richtig verstehe, war das nicht direkt das Ziel Ihrer Studie. Können Sie vielleicht trotzdem so im Ungefähren etwas sagen? Was macht das für die Art der Berichterstattung und eventuell auch für die Inhalte aus, diese Konzentration?
Diese Konzentration oder der technologische Wandel?
Beides finde ich eine interessante Frage.
Okay. Wenn ich jetzt nur kurz beim technologischen Wandel und dessen Auswirkungen auf die Berichterstattung bleibe, was jetzt unsere Position dazu ist, ist mehr oder weniger, dass die Berichterstattung wahrscheinlich sich leichter quantitativen Zielen unterwerfen kann. Das ist jetzt sehr kompliziert formuliert, aber es soll einfach nur heißen, Wenn früher ein Journalist einen Zeitungsartikel geschrieben hat, hat die Zeitung kaum Möglichkeit gehabt, wirklich ein ordentliches Feedback auf diesen Zeitungsartikel, diesen konkreten, zu bekommen. Also man hat vielleicht ein paar Lesermeldungen, Leserbriefe zurückgehalten, aber man hat nicht gewusst, wie kommerziell erfolgreich dieser einzelne Artikel wirklich war. Aber heutzutage, vor allem durch die Digitalisierung und vor allem im Online-Bereich, kann man das halt wunderbar quantifizieren, wie groß der Beitrag eines einzelnen Artikels ist, wie groß der Beitrag eines einzelnen Journalisten ist. Und das erzeugt natürlich einen gewissen Grundzwang, weil Medienunternehmen sind in erster Linie kommerzielle Unternehmen, die auf Gewinne ausgerichtet sind, natürlich auch auf Gewinne ausgerichtet sein müssen, weil ansonsten werden sie nicht lange überleben. Und jetzt so etwas quantifizieren zu können, heißt auch, dass da ein Grunddruck besteht, möglichst hohe Klickzahlen, Kommazahlen, auf gewisse Zahlen mehr oder weniger zu erreichen. Und das war davor halt viel intransparenter und dieser Druck war ein bisschen nebulöser. Aber jetzt ist es halt sehr konkret und kann auf einzelne Artikel festgemacht werden, kann einzelne Journalisten unter Druck setzen. Und das heißt mehr oder weniger, dass Artikel breitentauglicher werden müssen, mehr Klicks erzeugen müssen, was nicht unbedingt heißt, dass die Artikel aus zum Beispiel aus einer demokratiepolitischen Sicht qualitativ hochwertiger werden. Wahrscheinlich eher im Gegenteil, dass sie eher in so Richtung Clickbait-Geschichten abwandern oder sich dorthin bewegen könnten.
Mhm. Und vielleicht noch hinsichtlich der Konzentration.
Ja.
Da würden wir wahrscheinlich sagen, dass einfach die Gefahr, wenn einzelne wenige große Konzerne und ein hochkonzentrierter Markt sozusagen vorherrscht, einzige wenige Konzerne und Medienmärkte dominieren, nimmt die Gefahr einfach sehr stark zu, dass bestimmte Meinungen nicht vorkommen und andere Meinungen bevorzugt werden. Also das ist auch wieder kein 1-zu-1-Verhältnis hier, das kann man jetzt nicht so einfach auf so einen einzelnen Zusammenhang runterbrechen, aber wenn es nur ein großes oder zwei große Medienkonzerne gibt, dann ist einfach die Gefahr sehr hoch, dass bestimmte Positionen nicht mehr vorkommen. So. Und eben da die Medien so eine wichtige Funktion für die Demokratie und auch für öffentliche Meinungsbildung haben, sehen wir hier halt eine sehr große Gefahr. Das ist auch einer der Gründe, warum in Diktaturen oder in Umbruchphasen natürlich Medien immer eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen und unterschiedliche Player da auch versuchen, Einfluss zu nehmen oder eben natürlich Kontrolle auszuüben.
In diesem Zusammenhang wird immer wieder gebrüllt von der Lügenpresse. Was halten Sie denn davon?
Der Begriff der Lügenpresse. Ist natürlich in der aktuellen Debatte sehr en vogue. Wir würden das wahrscheinlich ein bisschen langfristiger sehen und eigentlich schon, ganz grundsätzlich, immer in einer kapitalistischen Gesellschaft waren die meisten Medien eigentlich auch als kommerzielle Unternehmen ausgerichtet. Es hat also immer eine gewisse Grundspannung gegeben, weil Medien halt auch diese Funktion der Diskurserzeugung, der öffentlichen Debatte, also diese Funktion mehr oder weniger innehaben, aber gleichzeitig auch eben meistens kommerzielle Unternehmen waren. Und das hat schon immer eine Grundspannung erzeugt, wo auch dieser Begriff der Lügenpresse vielleicht schon ein heftiger Begriff, aber schon auf etwas hindeutet, dass da eben diese Spannung vorherrscht und der Konflikte eben vorhanden sind.
Aber so einfach, wie er dann in der deutschen Öffentlichkeit vielleicht auch gerade von der AfD gebraucht wird, stimmt es natürlich nicht.
Soweit Hendrik Theine und Daniel Grabner im Gespräch mit Kollege Jan. Sie haben eine Studie über die Konzentrationsprozesse der Medien um Wirtschaftsinteressen und Medien erstellt. Die Herbizide Glyphosat und Paraquat sind die Ursache für zehntausende tödliche Nierenerkrankungen bei Plantagearbeiterinnen und ihren Familien in Zentralamerika und in Sri Lanka. Zu diesem Ergebnis kommt eine internationale Gruppe von ForscherInnen aus El Salvador, Kuba, Sri Lanka und Belgien. Glyphosat wird vom deutschen Chemiekonzern Bayer produziert, Paraquat wiederum vom Schweizer Konzern Syngenta. Über dieses Forschungsergebnis, die zahlreichen Todes- und Krankheitsfälle bei den PlantagearbeiterInnen und die Rolle der deutschen Bundesregierung in dieser Frage, hat RDL mit Lena Michelsen gesprochen. Sie ist Referentin für Landwirtschaft und Welternährung bei der entwicklungspolitischen Organisation in COTA. Sie ist über ihre Projektpartner in Nicaragua auf die gesundheitlichen Probleme der Menschen in Landkreisen, in denen es nur Zuckerrohrplantagen gibt, aufmerksam geworden. Dort ist fast in jeder Familie eine Person betroffen von Niereninsuffizienz.
Seit Jahren nun steht das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat international und öffentlich in der Kritik. Internationale Institutionen wie die WHO und die EU haben unterschiedliche Einschätzungen zu dem Thema, aber man darf auf jeden Fall sagen, dass Glyphosat im Verdacht steht, Krebserkrankungen zu erregen. Das wird jedoch immer wieder von den betreffenden Chemiekonzernen bestritten. Kann man nach dem Forschungsergebnis der Forschergruppe um Carlos Orantes und Marc Debreu behaupten, dass Glyphosat und Paraquat eindeutig die Ursache für Zehntausende von Todesfällen und chronischen Nierenerkrankungen sind?
Also die Vermutung besteht ja schon länger, dass es diesen Zusammenhang gibt zwischen der Erkrankung an Niereninsuffizienz, chronischer Niereninsuffizienz und dem Einsatz von den Ackergiften auf den Pestiziden. Und jetzt konnte eben durch die gemeinsame Forschung, also der Herr Orantes hat da 10 Jahre daran geforscht, konnte eben dieser Verdacht bestätigt werden. Und es handelt sich eben um krankhafte Zellveränderungen, Metabolismen, die laut dem Herrn Debreu, den Sie gerade genannt haben, ein Toxikologe, Nierenheilkundler, eben nur von bestimmten Pestiziden verursacht werden können, nämlich Paraquat, Glyphosat und bestimmten Insektiziden. Und wir sehen in Zentralamerika, da wurde lange Jahre, wird zum Teil immer noch Paraquat eingesetzt, wird Glyphosat eingesetzt und eben genau diese krankhaften Metabolismen wurden auch entdeckt bei Opfern von Niereninsuffizienz in Sri Lanka, wo auf den Reisfeldern Glyphosat eingesetzt wurde.
In COTA arbeitet in Ländern wie Nicaragua mit örtlichen Bauernorganisationen zusammen. Was haben Sie dadurch erfahren über die Auswirkungen dieser Todesfälle und Erkrankungen auf die Familien und Gemeinschaften vor Ort?
Das Ausmaß der Erkrankungen und der Folgen ist eben enorm. Eine unserer Partnerin oder eine Projektteilnehmerin aus dem Projekt hat auch geschildert, sie selbst ist erkrankt, weil sie 14 Jahre auf der Plantage gearbeitet hat und ihre Söhne müssen nun aber auch wieder auf der Plantage arbeiten, obwohl sie weiß, dass dieses Risiko besteht, dass sie genauso erkranken werden, einfach weil es keine Alternativen gibt in diesem Landkreis, weil die Zuckerrohrplantagen alles beherrschen, es keine anderen Möglichkeiten für Arbeitsplätze gibt. Deshalb versucht eben die Organisation APADEM alternative Einkommensquellen zu schaffen, die kleinbäuerliche Landwirtschaft zu fördern. Und das sind kleine Schritte, um eben dort die lokale Bevölkerung zu unterstützen.
Können die daran erkrankten Menschen dort behandelt werden?
Eben nur teilweise. Also die Behandlung ist sehr kostenintensiv, deshalb können sich das viele Menschen nicht leisten. Zum Teil sind auch die Vorrichtungen von medizinischer Seite nur schwierig zu erreichen oder überhaupt in Anspruch zu nehmen. Und zumal jetzt in Nicaragua in dem Fall, seit diese enorme politische Krise da eben auch herrscht, seit Frühjahr letzten Jahres, ist sowieso die Versorgung und die Infrastruktur nochmal geschwächt. Also sehr schwierig.
Wenn das Forschungsergebnis stimmt, sind also Zehntausende von Menschen wegen Glyphosat und Paraquat chronisch oder schwer erkrankt oder gar gestorben. Wäre dann mit gerichtlichen oder strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen?
Davon gehen wir aus. Also es gab auch erst letzte Woche ein spannendes Urteil, wo eben vor dem UN-Menschenrechtsgerichtshof der Staat Paraguay verklagt wurde, weil dort Pestizide eingesetzt wurden und die Opfer eben um Entschädigung verlangen. Ich glaube, das tut sie im Moment ganz viel und ich fände es wünschenswert, wenn Klagen folgen. Aber auch ohne, dass jetzt Klagen eingeleitet werden, würden wir von der Bundesregierung erwarten, dass sie Maßnahmen einleitet, um eben die Regulierung, die Vermarktung von giftigen Pestiziden weltweit viel stärker zu regulieren. Denn tatsächlich ist es immer noch so, dass 99% der Pestizidvergiftungen, jetzt nicht nur bei Glyphosat und Paraquat, sondern auch vielen anderen Pestiziden, sich in Entwicklungsländern ereignen und das wirklich die Leidtragenden sind. Und gleichzeitig haben wir hier die Konzerne vor Ort wie Bayer und BASF, die diese giftigen Pestizide produzieren, herstellen.
Inwiefern kann die Bundesregierung darauf Einfluss nehmen, welche Pestizide in den Ländern des globalen Südens eingesetzt werden?
Sie könnte zum Beispiel ein Exportverbot verhängen für Pestizide, die Wirkstoffe enthalten, die hier in der EU nicht mehr zugelassen sind aus gesundheitlichen Gründen. Das ist gerade in Frankreich passiert im letzten Jahr. Dort wurde so ein Gesetz verabschiedet. Das ist eine Möglichkeit. Und natürlich sehen wir auch die Bundesregierung in der Verantwortung, jetzt noch einmal stark Einfluss zu nehmen auf die Neubewertung von Glyphosat im europäischen Kontext. Da läuft ja die neue Zulassung 2022 aus und muss noch einmal neu geprüft werden. Das heißt, auch da erwarten wir jetzt wirklich von der Bundesregierung, sich einzusetzen, dass Glyphosat endlich verboten wird.
Sie hatten auch geschrieben, dass die Bundesregierung in Nicaragua an einen Kredit von 24 Millionen Dollar einer Zuckerrohrplantage-Gesellschaft gegeben hat. Welche Bedeutung hat das denn für die Nutzung von Pestiziden dort?
Ja, dort ist es eben spannend, weil das Unternehmen selber sagt, sie setzen Paraquat schon lange nicht mehr ein. Trotzdem gab es eben sehr viele Opfer auch dort von Niereninsuffizienz. Es gab einen Prozess, eine Untersuchung durch die Ombudsstelle von der International Finance Corporation, also die Weltbank, Weltbanktochter. Und dieser Prozess ist jetzt offiziell abgeschlossen. Und die Bundesregierung sieht aber da wirklich keinen weiteren Handlungsbedarf bisher, darüber hinaus, also mit den Opfern in Verbindung zu treten und so weiter, und hat eben den zweiten Kredit jetzt sogar, das war der zweite Kredit, verhängt. Das kritisieren wir sehr stark und fordern davon die Bundesregierung, sich dort finanziell zurückzuziehen und eben mit den Opfern in Verbindung zu treten und sich für angemessene Entschädigungen einzusetzen.
Wie reagieren die Regierungen und Behörden in den betreffenden Ländern selbst, die von diesen zahlreichen Todesfällen und Nierenerkrankungen auf den Plantagen betroffen sind?
Ja, sehr unterschiedlich. Also diese neuen Studienergebnisse sind, glaube ich, noch nicht so weit kursiert. Also ich kenne da bisher noch keine offiziellen Stellungnahmen. Aber bisher war es eben so, abgesehen von einer Ministerin in El Salvador, die eben auch sehr stark den Einsatz von Pestiziden in Verdacht hatte als Ursache für das Problem, gab es eben auch immer wieder Regierungen, die sich eher auf die Seite der Unternehmen schlagen und auch die starke Hitze und die schweren Arbeitsbedingungen verantwortlich gemacht haben für diese Erkrankungen an Niereninsuffizienz.
Lena Michelsen war das im Gespräch mit Kollege Mathieu, die Referentin für Landwirtschaft und Welternährung bei der entwicklungspolitischen Organisation INCOTA, hat sich mit der Frage des Zusammenhangs zwischen Glyphosat, Paraquat und der verbreiteten Niereninsuffizienz in Zentralamerika und Sri Lanka beschäftigt. Jahr brennen so viele Flächen im Amazonasgebiet wie lange nicht mehr. Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro ermutigt mit seiner Politik GroßgrundbesitzerInnen, Landflächen abzubrennen, um ihre landwirtschaftliche Produktion zu erhöhen. Auf diesen Flächen wachsen unter anderem die Produkte, die auf den europäischen Markt exportiert werden. Mit dem Freihandelsabkommen zwischen der EU und den Mercosur-Staaten, also Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay, sollen diese Importe weiter steigen. Wenn europäische PolitikerInnen wie zum Beispiel Emmanuel Macron dann sagen, dass unser Haus brennt, ist das wenig glaubwürdig. Das Freihandelsabkommen mit den Mercosur-Staaten dürfe die EU auf keinen Fall unterzeichnen, sagt Thomas Fateuer im Interview mit Isabel. Er arbeitet als freier Autor zum Schutz des Amazonas-Regenwalds und leitete viele Jahre die Heinrich-Böll-Stiftung in Rio de Janeiro.
Ja, was brennt, ist nicht ganz genau einzugrenzen. Also vielleicht ist wichtig zu sagen, um nicht also auch in eine falsche Panik zu geraten, es brennt nicht nur Primärwald, unberührter Regenwald, es brennt auch viel Sekundärvegetation. Also dass man sich erholt nach ersten Abholzungen und so. Es ist eine alte Praxis für die Anlage von Viehweiden oder auch Sojafelder, Vegetation zu verbrennen. Das muss nicht immer Wald sein. Es ist aber auch sehr deutlich aufgrund des Ansteigens der Feuer, das ist die zweite Frage, die sind tatsächlich sehr stark angestiegen bei den Vorjahren, dass auch Primärwald brennt, dass auch diese Feuersaison genutzt wird, um Primärwald niederzubrennen, um eben auch Flächen anzulegen für Viehweiden vor allen Dingen, aber auch einfach aufgrund von Landspekulation. Also das ist nicht genau abzugrenzen, ist auch auf den Satelliten nicht so deutlich immer zu sehen, aber eigentlich sind sich die Experten einig, dass beides brennt. Und es wird begünstigt durch die Trockenheit. Wir sind im Augenblick in der trockenen Phase in Amazonien. Die Regenfälle werden erst im November wieder anfangen. Also es kann auch noch und brennt auch zurzeit noch weiter.
Jair Bolsonaro ist jetzt seit 2018 Präsident in Brasilien. Er gilt jetzt nicht gerade, beziehungsweise eigentlich überhaupt nicht als Umweltpolitiker, versteht den Amazonas-Regenwald eher als einen Raum, der wirtschaftlich erschlossen werden sollte. Hat sich denn unter seiner Politik etwas geändert, was jetzt eben diese Brände begünstigt?
Ja, also Bolsonaro hat ja im Januar sein Amt angetreten jetzt. Letztes Jahr ist er gewählt worden. Seit Januar ist er Präsident. Er hat eine ganz klare Kampfansage an die Umweltpolitik gemacht. Er hat einen Umweltminister ernannt, der eigentlich diesen Namen nur als ironischen Titel tragen kann. Er ist ein Umweltzerstörungsminister. Er hat den Abbau der Umweltgesetzgebung zum Ziel erklärt, die Reduzierung von indigenen Gebieten, die Reduzierung von Schutzgebieten. Und er hat ist angefangen, die Umweltbehörde Brasiliens zusammenzukürzen, Gelder zu streichen. Und inzwischen sind alle leitenden Posten der Umweltbehörde mit Militärs besetzt. Also das ist wirklich ein Schwenk in der Umweltpolitik. Und ich glaube, dass diese Feuer eben auch eine Folge dieser Politik sind. Großgrundbesitzer haben sich ermutigt gefühlt durch die Ankündigung von Straffreiheit. Bolsonaro hat immer gegen Umweltstrafen polemisiert. Also diese Ankündigung von Straffreiheit hat geradezu einen Freibrief für das Anlegen von Feuer ausgestellt.
Der französische Präsident Emmanuel Macron meinte, unser Haus brennt. Bolsonaro hat sich darüber empört, meinte, das sei eine kolonialistische Mentalität.
Ja, ich finde diese Äußerung zumindest extrem unglücklich und kontraproduktiv. Man muss sich mal überlegen, wenn die brasilianische Presse schreiben würde, im Braunkohlerevier an der Lausitz wird unsere Lunge aus der Erde geholt. Man muss damit der Tatsache leben, dass das Amazonasgebiet Teil der Staaten des Amazonas ist. Also 80% gehört zu Brasilien, aber auch Ecuador, Bolivien. Auch in Bolivien gibt es Verbrände. Peru hat auch einen Anteil am Amazonasgebiet. Dieser Amazonas gehört zu den Ländern, die in diesem Amazonasgebiet angesiedelt sind. Die Feuer spiegeln sich auf brasilianischem Boden ab. Bolivien hat jetzt zum Beispiel sofort beim Ausbreiten der Brände eine Kehrtwendung gemacht und hat zentrale Unterstützung angenommen. Das ist in Brasilien nicht so eindeutig. Aber es muss natürlich von den nationalen Regierungen ausgehen. Aber man muss aber auch sagen, dass die nationalen Regierungen nicht unbedingt immer die Bevölkerung vertreten. Also Bolsonaro ist im Krieg gegen die indigenen Völker. Er hat die großen Gebiete, die indigene Völker haben, als Schutzgebiete kritisiert, will sie reduzieren, will keine neuen Demarkierungen zulassen. Man muss eben auch sehen, dass nationale Regierungen nicht immer im Namen ihrer ganzen Bevölkerung und vor allen Dingen nicht im Rahmen der Bevölkerung von Amazonien, der indigenen Bevölkerung sprechen. Aber da muss man eben dann, was eben viele Leute machen, Zivilgesellschaft, indigene Völker unterstützen in ihren Belangen und nicht solche Reden von unser Haus führen, die tatsächlich in Brasilien eher Ängste auslösen, dass irgendwie eine internationale Intervention kommen könnte und das brasilianische Amazonasgebiet dem Staatsgebiet entreißen könnte. Der problematische Effekt ist dabei, dass das einen Schulterschluss führt, zum Beispiel auch einen Schulterschluss zwischen Militärs und Bolsonaro und auch Teilen der Bevölkerung, die solche Ängste dann auch irgendwie teilen.
Die Frage ist ja dann auch, wie glaubwürdig denn solche Aussagen von europäischen PolitikerInnen sind. Mhm. Ich denke da jetzt gerade an das Mercosur-Freihandelsabkommen, also dass jetzt die EU mit den Mercosur-Staaten, zu denen auch Brasilien gehört, abgeschlossen hat. Das soll ja eben den europäischen Markt noch mehr für Agrarprodukte öffnen, die unter anderem auch auf diesen Flächen angebaut werden, die jetzt brennen. Inwieweit steckt denn da jetzt also die EU in diesen Bränden mit drinnen, sage ich mal?
Ja, das EU-Mercosur-Abkommen ist durch die Flammen am Amazonas auch in den Brennpunkt der Kritik geraten, kann man sagen. Tatsächlich sind die Erleichterungen für die Exporte von Agrarprodukten, vor allem für das brasilianische Agrobusiness, gut. Das Rindfleisch und Soja nach Europa exportiert. Auch Ethanol soll mehr exportiert werden, also der Zuckerrohranbau für Agrartreibstoffe soll angekurbelt werden. Alles das sind Treiber von Entwaldung und auch des Lebensraums indigener traditioneller Völker. Muss man auch gucken, dass Deutschland jetzt in diesem Beispiel ja nun auch nicht gerade Bioprodukte nach Brasilien exportieren will, sondern Autos. Und wir haben ja auch eine Diskussion über die Frage des Verkehrs im Rahmen von Klimapolitik. Die deutsche Autoindustrie ist ja nun auch gerade kein Vorreiter von Klimapolitik. Also da muss man eben beide Seiten sehen. Und es gibt keinen Grund, einseitig auf den Finger auf Brasilien zu richten. Man muss gucken, dass solche Handelsabkommen insgesamt von beiden Seiten her keinen Beitrag zu einer umwelt- und klimafreundlichen und menschenrechtsfreundlicheren Regelung internationaler Beziehungen bildet. Ich glaube, das wäre auch die Forderung jetzt unter diesen Umständen, das Mercosur-Abkommen auf keinen Fall zu unterschreiben, eine wichtige und eine richtige Forderung ist.
Die deutsche Umweltministerin Svenja Schulze hat ja den Vorschlag gebracht, das Mercosur-Abkommen soll mit einem Nachhaltigkeitssiegel für Rindfleisch und Soja ergänzt werden. Also ein Siegel, das bezeugt, dass diese Produkte nicht zum Schaden des Regenwaldes angebaut wurden. Ist das denn ein Schritt, der den Amazonas-Regenwald schützen könnte?
Also ich bin bei Siegeln etwas skeptisch. Das bekannteste Siegel ist jetzt nicht ein Fleischsiegel, international ist das FSC-Siegel für nachhaltigen Holzabbau. Und wir haben in den letzten Wochen gerade über Makro einen großen Beitrag gehabt im Fernsehen, wo Journalisten recherchiert haben, wie schlecht dieses Siegel funktioniert, obwohl das ist, was vielleicht am längsten existiert, am meisten investiert worden ist. Greenpeace hat inzwischen den FSC verlassen. Das heißt, eigentlich sind die Erfahrungen mit Siegeln nicht besonders positiv. Hinzu kommt, für Brasilien wird das bedeuten, Siegel will wahrscheinlich sagen, dass das Fleisch, was wir jetzt exportieren, was wir bei Aldi oder Lidl oder wo auch immer essen und kaufen können, aus entwaldungsfreien Gebieten stammt. Das ist aber auch kein Problem. Also natürlich stehen viele Rinder auf Gebieten, die nicht entwaldet worden sind in letzter Zeit. Entwaldungsfrei heißt in der Regel nach 2008 nicht entwaldet worden. Und solche Siegel, solch einen Nachweis können viele Rinderproduzenten mühelos bringen. Das wird aber nichts an der Dynamik der Entwaldung in Brasilien ändern, weil das meiste Fleisch wird selbst in Brasilien verbraucht, also im internen Markt. Und dann gibt es halt auch die riesigen Exporte nach China und in die arabische Welt, in die kein Siegel verlangt werden würde. Ne? Also ich glaube, dass ein Siegel vielleicht dazu dienen könnte, den deutschen Verbraucher, Verbraucherinnen zu beruhigen, aber in keinster Weise dazu dient, die Dynamik der Entwaldung in Brasilien zu ändern. Ich finde es positiv, dass im Augenblick das EU-Mercosur-Abkommen nicht zu unterzeichnen, weil es Druck vielleicht auf politische Akteure auch in Brasilien ausüben könnte, zu sagen, dass es mit dieser Form der Entwaldung nicht weitergehen kann. Es sind eigentlich relativ strenge Umweltgesetze vorhanden in Brasilien. Es sind viele Schutzgebiete vorhanden, etwa 44% Amazonas steht unter Schutz, indigene Territorien, Schutzgebiete. Diese Schutzgebiete können gestärkt werden. Das geht aber nur über eine Stärkung des Rechtsstaats und eine Stärkung der Zivilgesellschaft in Amazonien. Also die Kooperation, die Unterstützung von indigenen Völkern, von anderen Akteuren in Amazonien, der Zivilgesellschaft, von NGOs, von sozialen Bewegungen, das muss fortgeführt werden. Ich hoffe, dass es noch unter Bolsonaro möglich ist. Staatliche Zusammenarbeit darf sich nicht zum Komplizen der Regierung von Bolsonaro machen, sondern muss sinnvolle Sachen wie die Demarkierung von indigenen Gebieten in den Mittelpunkt stellen. Ich glaube, das ist das Einzige, was wir machen können, und die Kräfte in Brasilien stärken, die gegen Bolsonaro opponieren. Das Einzige, was vielleicht optimistisch stimmen kann, ist, dass die Zustimmung zu Bolsonaro drastisch sinkt in den letzten Monaten.
Der freie Autor Thomas Fahrteuer im Gespräch mit Isabel.
nothing on a handmade website. Don't say what you want, it's something on my habits to make me feel haunted. Your worries say to me, sorry baby, I show you back and try to escape, honey. You have a sentiment to make it your enemy, but then it's getting worried the time for real love.
Ein Antifaschist musste sich an diesem Donnerstag wegen der vermeintlich unrechtmäßigen Störung der Versammlung der Pius-Brüder 2015 vor Gericht verantworten, der sogenannten Versammlungssprengung. Er hatte sich an einer Sitzblockade gegen den Aufmarsch der rechten, frauenfeindlichen Pius-Brüder am Martinstor beteiligt. Obwohl der Prozess ergab, dass von der Blockade zahlreiche Meinungsäußerungen ausgingen, sie also unter den Schutz der Versammlungsfreiheit fiel und dass der Angeklagte keinerlei Gewalt ausgeübt hatte, wurde er wegen grober Störung der Versammlungsfreiheit zu 10 Tagessätzen verurteilt. Das Gericht empfand es auch als nicht zumutbar, den Aufmarsch der Pius-Brüder an den Rändern an der Blockade vorbeizuleiten. Wir haben direkt im Anschluss an den Prozess mit dem Verteidiger David Werdermann gesprochen.
Wie fällt die Bewertung des Urteils aus?
Ja, wir sind natürlich in gewisser Weise enttäuscht, aber haben jetzt auch nicht unmittelbar damit gerechnet, dass es jetzt zu einem Freispruch kommt. Wie gesagt, es gab schon ein Urteil vom Amtsgericht. Das jetzige Urteil ist insofern durchaus weicht positiv vom letzten ab, als dass die Richterin zumindest in der mündlichen Urteilsbegründung relativ deutlich gesagt hat, dass auch die Sitzblockade von der Versammlungsfreiheit geschützt war. Sie hat jedoch unserer Ansicht nach dann auf der Rechtfertigungsebene, also ob dann auch jetzt der Straftatbestand rechtmäßig in die Versammlungsfreiheit eingreifen kann, hat sie nicht hinreichend die Versammlungsfreiheit gewürdigt. Und so ist sie dann halt zur Anwendung des Tatbestandes gekommen und hat diese grobe Störung der Versammlung letztendlich bejaht.
Grobe Störung einer Versammlung, die Sprengung einer Versammlung, das ist Paragraph 21 im Versammlungsgesetz. Du hast ausgeführt, eigentlich dürfte es diesen Paragraphen de facto nicht geben. Warum?
Naja, das habe ich jetzt nicht gesagt. Ich habe gesagt, er darf nicht auf Versammlungsgeschehen, also er darf nicht angewendet werden, wenn die Personen, die die Versammlung stören sollen, selbst eine Versammlung bilden. Und zwar ist es so, dass wenn in die Versammlungsfreiheit eingegriffen wird, dass dann das Gesetz bestimmen muss, dass in die Versammlungsfreiheit eingegriffen werden muss. Also im Versammlungsgesetz müsste stehen, dieser Paragraph 21, damit wird in die Versammlungsfreiheit eingegriffen. Der Gesetzgeber hatte damals jedoch eigentlich gar nicht diese Konstellation vor Augen. Er hatte nämlich eigentlich eine Konstellation vor Augen, dass irgendwelche Personen eine Versammlung stören, die aber nicht selbst auch eine eigenständige Versammlung bilden.
Würde jetzt heißen, wenn ich drei Fahrräder zusammenschließe,
genau,
und damit eine Versammlung blockiere, dann würde der Paragraph anwendbar sein, deiner Meinung nach. Wenn ich aber an einer Blockade teilnehme, die eine eigene Meinungsäußerung auch vollzieht, dann ist dieser Paragraph nicht anwendbar.
Genau, zumindest in diesen Fällen, wenn man irgendwie jetzt auch beispielsweise als Einzelperson handelt, das war die Konstellation, die der Gesetzgeber damals vor Augen hatte, oder wenn gewaltsam gegen eine Versammlung vorgegangen wird, das fällt schon aus dem Schutzbereich der Versammlungsfreiheit heraus, dann ist natürlich dieser Straftatbestand weiterhin anwendbar. Aber wenn halt wie hier im vorliegenden Fall die Sitzblockade eine eigenständige friedliche Versammlung bildet, dann darf der Straftatbestand nicht angewendet werden.
Die Versammlung wurde nun aber ja von der Polizei nach einer gewissen Zeit aufgelöst. Hätte man spätestens dann nicht sagen müssen, nun gilt der Schutz der Versammlungsfreiheit für diese Blockade nicht mehr, und wenn eine Person sich danach nicht entfernt, ist sie doch zu verurteilen wegen einer Störung der anderen Versammlung.
Ja, so könnte man argumentieren. Das Amtsgericht hat sich mit dieser Auflösung eigentlich gar nicht näher beschäftigt. Tatsächlich könnte man überlegen, wenn diese Auflösung rechtmäßig wäre, dass dann der Schutz durch die Versammlungsfreiheit entfallen könnte. Aber unserer Ansicht nach kommt es darauf letztendlich, also auf diese Auflösung nicht an, weil die Auflösung rechtswidrig war. Es wäre hier als milderes Mittel in Betracht gekommen, die Sitzblockade oder die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Sitzblockade auf einen Straßenteil zu verweisen. Das stellt eine versammlungsrechtliche Auflage dar, sodass dieses ein milderes Mittel wäre als die Auflösung Organisation der kompletten Versammlung. Heißt, die Freiburger Polizei hat deiner Auffassung nach und der Einsatzleiter Hochuli, der jetzt auch vor Gericht geladen war, 2015 eindeutig rechtswidrig gehandelt, weil er die Versammlungsfreiheit nicht ausreichend geachtet hat, der Blockade auch. Genau, das ist unsere Auffassung und das hätte vom Gericht beurteilt werden müssen, also jetzt hier in diesem Strafverfahren, wenn man sagt, nach der Auflösung darf, kommt diese Anwendung des Straftatbestandes in Betracht. Im Prozess wurden sehr viele Videos angeschaut, um die Sachlage zu klären. Die Videos, soweit ich weiß, waren Videos, die von der Polizei aufgezeichnet wurden, und diese Videos entstanden ja eigentlich auch schon deutlich, bevor die Versammlung, die Blockade aufgelöst wurde. Jetzt darf eigentlich ja nur gefilmt werden, wenn eine Versammlung einen gewalttätigen Charakter hat. Ist dieses ganze Filmmaterial, was jetzt hier auch im Prozess zu Rate gezogen wurde, nicht schon rechtlich sehr fragwürdig entstanden?
Ja, also so Kameraeinsätze im Kontext von Versammlungsgeschehen sind natürlich immer kritisch und auch im vorliegenden Fall kann man tatsächlich die Frage stellen, ob zumindest zu dem Zeitpunkt, als angefangen wurde zu filmen, schon eine Gefahr vorlag, die den Einsatz von Videotechnik unter Umständen rechtfertigen könnte. Das ist jetzt natürlich schwierig in den Rahmen dieses Strafprozesses dann auch zu thematisieren, weil diese Videoaufnahmen nun mal zustande gekommen sind und damit hier vor Gericht auch verwertet werden können.
Zur Legitimität von Sitzblockaden. David, hast du in deinem Plädoyer auf die amerikanische Bürgerrechtsbewegung verwiesen. Nicht ein bisschen arg aufgeblasen, dieser Vergleich?
Naja, ich habe das erwähnt, unter anderem diese Lunch-Counter-Sit-Ins in den 1960er Jahren, mit denen schwarze Studierende überwiegend ihr Recht eingefordert haben auf gleichen Zugang zu öffentlichen Einrichtungen. Also damals waren es Lunch-Counter und die waren für Weiße reserviert und die schwarzen Studierenden haben sich dort reingesetzt und haben eine Bedienung verlangt. Und ich habe dieses Beispiel gewählt, also natürlich ist es ein anderer Kontext, aber ich habe das gewählt, um zu veranschaulichen, dass ein bloßes Hinsetzen teilweise eine Meinungskundgebung darstellen kann und dass das damit in sehr effektiver Art und Weise auch auf die öffentliche Meinungsbildung eingewirkt werden kann. Also wenn man sich die Erfolge der Bürgerrechtsbewegung ansieht, dann, also wenn man sich anschaut, wo wir heute stehen in den USA, dann muss man sagen, dass diese Arten des zivilen Ungehorsams dann doch sehr erfolgreich waren. Und ähnlich ist es ja auch in Deutschland mit den Blockaden in Gorleben beispielsweise, mit der Friedensbewegung in den 80er Jahren. Das sind alles Arten oder Akte des zivilen Ungehorsams, die in einer Demokratie auch notwendig sind und auf die nicht mit dem scharfen Schwert des Strafrechts reagiert werden darf.
Und heißt auch, diese Blockade von den Pius-Brüdern war nicht nur eine Verhinderungsblockade, sondern auch auf die öffentliche Meinung ausgerichtet.
Genau, es ging zwar als Nazi, das Nazi-Ziel war tatsächlich, den Aufzug der Pius-Bruderschaft zu stoppen, aber dieses Nazi-Ziel war nicht kein Selbstzweck, sondern es war sozusagen ein Mittel, um auf die öffentliche Meinungsbildung Einfluss zu nehmen und deswegen ist es halt eben keine reine Verhinderungsblockade, sondern von der Versammlungsfreiheit geschützt.
Wie schätzt du die Chancen ein, in einer höheren Instanz rechts zu bekommen?
Ja, wir sind weiterhin davon überzeugt, dass unsere Rechtsauffassung richtig ist. Wir werden natürlich uns das Urteil genau ansehen und also wir werden auf jeden Fall Rechtsmittel einlegen und sind weiterhin davon überzeugt, dass wir im Endeffekt Erfolg haben werden.
Unser Kollege Fabian sprach mit dem Verteidiger David Werdermann. Am gestrigen Donnerstag wurde ein Antifaschist wegen einer Sitzblockade, die Pius-Brüder zur Umleitung ihres Marschs für das Leben zwang, zu 10 Tagessätzen verurteilt. Und das war's auch schon wieder vom Infomagazin vom 6. September 2019. Alle unsere Beiträge könnt ihr auf unserer Website www.rdl.de nachhören. Diese Sendung wird komplett hochgeladen. Die GEMA-freie Musik kam von Oneste P. aus der Ukraine. Im Mikro war die Maike und die sagt jetzt Tschüss.